Ich habe es am Anfang schon gesagt, wir wollen heute eine Art Standortbestimmung, Visionsvermittlung machen. Wo stehen wir als Gemeinde, woher wollen wir, woher steuern wir auch in diesem Jahr? Es ist immer gut, auch so Anfangsjahr sich so ein bisschen Gedanken darüber zu machen, wo, ja, wo stehen wir, wo wollen wir her, wo sind wir dran. Und was ich feststelle, wir haben in den letzten Jahren als Gemeinde haben wir ganz viel Fundament gelegt. Fundament, wenn man ein Haus baut, das ist das, was meistens unter dem Boden ist. Da grabt man zuerst ein Loch und nachher wird betoniert. Und das Fundament, das ist ganz wichtig, weil das gibt nachher an, wo das Haus nachher steht. Und wie gross dass das Haus nachher wird. Man kann nicht das Haus neben dem Fundament bauen oder grösser bauen als das Fundament. Sonst steht das Haus nämlich nicht auf dem Fundament, sondern nebendran und nicht. Und ich habe den Eindruck, so, was wir gemacht haben in den letzten Jahren, ist ganz viel Fundament gelegt. Jesus hat gesagt, die Gemeinde ist gebaut auf den Grund, auf das Fundament von Apostel und Propheten. Also die beiden Begabungen, apostolische Begabung und prophetische Begabung kombiniert, haben die Fähigkeit, Fundament zu legen, weil sie wissen, weil sie die Vision haben, wie der Aufbau nachher aussieht. Dabei ist der prophetisch begabte Mensch mehr der, der eben das Visionäre hat, wo das schon sieht, wo dann alles oben drauf kommt. Die wunderbare Stube, die schöne Terrasse, der grüne Balkon mit Blick auf See und Meer, das schöne Stübli oben nachher, die grümigen Zimmer und so weiter. Und der Apostel, apostolisch begabte Personen, das sind mehr die Bauleiter, das sind mehr die Architekten, die dann wissen, wie muss man es jetzt ganz praktisch machen. Und darum ist ganz wichtig, dass die zwei zusammenarbeiten. Der apostolische Dienst und der prophetische Dienst, oder die apostolische Begabung und die prophetische Begabung, dass die zusammen eine Vision entwickeln, wie sieht das Ganze aus. Und der apostolische Dienst ist vor allem der, der kann sagen, genau so müssen wir jetzt das Fundament legen, so müssen wir betonieren, das sind die Bedingungen, dass nachher alles funktioniert und dass es ja verhält. Ich will da nicht in Detail jetzt gehen, was bautechnisch anbetrifft, das könnt ihr euch selber vorstellen. Und wir haben hier in den letzten Jahren ganz viel von dem Fundamentalen, von dem Grundsätzlichen gemacht. Das Problem ist, wenn man so grundsätzliches Zeug macht, Fundamente, ja, man sieht noch gar nicht so verrückt viel. Ist alles so im Boden innen, die sind da dauernd am Nuhlen und am Backern und am Schaufeln und dann kommen sie mit diesen Betonwegen und dann werden tonnenweise Beton ausgegossen und siehst immer noch nichts. Ja, dann haben wir so Holzverschalungen und braun und grau und siehst nicht recht, wie das Haus dann ähnlich so aussehen. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Und wenn man sehr viel Fundament gelegt hat, vergisst man manchmal, wie dann nachher das oben drauf so aussehen. Was haben wir für Fundament gelegt? Ich glaube, ein ganz elementares Fundament, wo Jesus seine Gemeinde drauf bauen will, ist er selber natürlich als Eckstein, nachher eben das apostolisch und prophetisch begabte Leute eine Vision haben, wie sie bauen können. Und dann geht es nachher um die Vater-Sohn-Beziehung. Ich glaube, das ist ein ganz wesentliches Fundament. Da geht es um unsere Identität. Wer sind wir in Christus? Die Söhne und Töchter von dem lebendigen Gott, das heilige Volk, der Tempel, wo seine Gegenwart drinnen wohnt, seine Repräsentanten. Und das sind wir einerseits. Da sind wir gesetzt in dem Moment, wo wir unser Ja zu Jesus gegeben haben, sind wir versetzt worden ins Reich vom Reich von Finsternis, in das Reich vom Licht. Und auf der anderen Seite braucht die Bibel noch die Worte von der Wiedergeburt. Wir werden in das neue Reich, wir werden in die Familie von Gott hineingeboren und sind wie Säuglinge am Anfang, wie Babys, die noch Milch brauchen. Der Paulus braucht die Bilder. Und wo nachher mit der Zeit aber die auch feste Nahrung können zu sich nehmen. Und als geistliche Familie, als Gemeinde, sind wir der Ort, wo solche geistliche Babys herreifen können, wo sie genährt werden, gestillt werden, geschöppelt werden, Windeln gewechselt werden, geistlich gesprochen, und sie zu Kind können werden, zu Teenager können werden, zu Erwachsenen können herreifen, wo er ihr Mandat, ihre Position, ihren Platz im Reich von Gott und in dieser Gesellschaft können wahrnehmen. Für das braucht es eben eine geistliche Familie. Nur wir haben entdeckt, dass die Gemeinde von Christus keine Organisation ist primär, nicht ein Verein ist, nicht eine Institution ist, sondern eben vom Wesen her eine Familie. Das sind Kernwerte, die wir entdeckt haben in den letzten Jahren und die wir geschaffen haben. Dass es eine Ordnung gibt im Reich von Gott, die wir nicht selber wählen können, sondern die er gesetzt hat, wo wir uns einordnen können. Eine Familienordnung. Dass es Vaterschaft gibt und Sohnschaft gibt und aus dieser Sohnschaft aus der Autorität wächst. Dass es die Liebe ist, die unsere Gemeinschaft prägt. Dass es eine echte Gemeinschaft ist, wo wir Herz zusammen teilen. Noch einmal merci vielmal Doris und Brigitte für eure Ehrlichkeit und euer Teilen. Das ist das, was Familie ausmacht. Dass wir können erzählen, wie es uns geht. Und nicht hier müssen etwas schönreden und zur Show stellen, was gar nicht ist. Das ist Heuchelei. Das ist das, was die Pharisäer und Schriftgelehrten zur Zeit von Jesus gemacht haben. Eine Frömmigkeit zur Show gestellt, die im Inneren nicht gestummen hat. Und das ist nicht authentisch. Und das merken die Leute, ob das authentisch ist, ob das echt ist, was wir sagen und was wir leben, oder ob das nur ein Spiel ist, das wir spielen. Das hat viel mit Familienordnung zu tun, mit Gemeinschaft zu tun, mit Ehrlichkeit. Das geht auch darum, aus dieser Hingabe an Gott zu leben. Die sind Söhne von Gott, die vom Heiligen Geist geleitet sind, sagt Paulus im Römerbrief. Und wenn wir eben so einen Day off nehmen, wie Doris so schön gesagt hat, so einen, wie hast du gesagt, ohne Gott, und nicht geleitet sind vom Heiligen Geist, sondern wieder in unseren eigenen Muster laufen, von unseren Gefühlen leiten, von unseren alten Mustern und Prägungen leiten, dann merken wir irgendwo, das geht nicht. Dann repräsentieren wir ihn noch nicht. Und dann sind wir auch kein Zeugnis. Das ist übrigens eine gewaltige Chance, so Klassenzusammenkünfte. Das kommt aber erst mit dem Alter, für die, die noch jünger sind als ich. Habe ich erst so ab 45 das erst einfach funktionieren. Es ist mir auch immer so gegangen, wie Doris erzählt, du gehst in die Klassenzusammenkünfte und dann kommst du wieder in die blöden, alten Muster und Schemen rein, bist plötzlich wieder wie der 15-jährige Teenager, wo alle wieder die gleich blöden Sprüche machen und jeder hat plötzlich wieder seine Rolle, wo du denkst, Mann, ich bin doch schon lange aus dem Bus, ich bin doch schon lange nicht mehr so, aber irgendwo nimmt es dich wieder rein. Das haben wir jahrelang so gehabt, wir machen alle 5 Jahre Klassenzusammenkunft mit unserer Sektklasse. Und mir hat das ehrlich gesagt angeguckt, ich gehe gar nicht mehr. Geht doch nicht mal die blöden Klassen zusammenfinden. Ja, jedes Mal wieder die gleichen Storys, wo sie wieder für den im Skilager, weißt du, für den und aber irgendwann ist jetzt gewechselt und da möchte ich mich Mut machen. Eben war es so ungefähr mit 45, als ich das erste Mal erlebt habe, dass ich nicht mehr in mein altes Muster zurückgegangen bin. Von an. Ich habe gebetet für diesen Tag. Ich bin bewusst hergegangen als Sohn von Gott und nicht mehr als Endo, wie man mit 15 und 16 war. Und dann haben sich ganz interessante Gespräche gegeben. Die Leute haben gefragt. Die Leute haben auch erzählt. Gescheitert, die Ehe. Ja, mit 45 sind die meisten schon geschieden, mindestens das erste Mal. Oder viele, nicht schwarz malen, aber Krankheiten, die da sind, Kinder, die nicht recht rauskommen und all so Zeug. Und plötzlich erzählen sie auch die nicht. Und fragen, was machst du so? Das ist immer eine gute Gelegenheit. Was machst du so? Und dann erzähle ich, was ich so mache. Und dann kann ich Zeugnisse ablegen, erzählen, wie ich Jesus gefunden habe, warum dass ich diesen Weg gehe. Und merke immer, wie offen die Leute sind. Wie erstaunt sie auch sind, dass das gar nichts Religiöses ist, sondern etwas, das funktioniert, etwas, das lebt. Also, wir waren Fundament legen. Wir haben als Gemeinde viel Fundament gelegt, Ordnungen hergestellt, Familienordnungen. Und wir haben letztes Jahr im Herbst das erste Mal eine Konferenz gehabt, wo wir etwas von dem, was wir empfangen haben, etwas von dem, was wir entdeckt haben, anderen haben weitergegeben an dieser apostolischen Konferenz. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt gegen raus. Wo es nicht mehr einfach um uns als Gemeinde geht und was haben wir hier verwerten und wie wollen wir uns aufstellen und aufbauen, sondern wo es darum immer will, etwas von dem, was wir von diesen Werten vom Reich von Gott entdeckt haben, was Gott uns offenbart hat und was Gott uns auch durch die apostolischen Leute von Südafrika geholfen hat, noch besser und deutlicher zu verstehen, weil das am Leib von Christus in dieser Region und in diesem Land zurückgeben. Weil ein Geschenk sein auch für alle anderen, die offen sind und hungrig sind für das Reich von Gott. Das war ein wichtiger Schritt mal gewesen, aber es ist immer noch ein Fundament gegangen, gell? Wir haben nicht die Früchte gespielt, sondern wir haben das Fundament gezählt. Und das ist nicht so attraktiv. Geht mal das Fundament zeigen. Seht ihr, und hier, da ist jetzt da die Betonmauer und da kommt dann mal später die Küche oben drauf und da hier ist auch ein Betonmauer und da kommt dann später das Badzimmer oben drauf. Und da kommt dann noch ein Betonmauer. Das ist überhaupt nicht attraktiv. Man würde lieber ein schönes, prächtiges Haus zeigen. Schau mal die Farbe, schau mal das Glas, schau mal, wie da die Sonne in die Strahlung ist, schau mal die Aussicht, die man da nachher hat. Und das Gefühl, das es ist, wenn man da drinnen ist. Die Licht durchflutet den Raum und all die Sachen will man lieber zeigen. Und das Zweite, was wir noch gemacht haben letztes Jahr, ist Rumos, wo ins Freiburgische gezogen sind, wo wir etwas von dem, was wir hier an Kultur aufgebaut haben, gelebt haben, jetzt über, ja, man kann schon sagen, über Jahrzehnte schon mal, seit etwa 17 Jahren, tun wir die Kultur kultivieren. Und die sagen, wir wollen etwas von dieser Kultur nicht nur hier in Heimberg leben, nicht nur im Berner Oberland, sondern wir wollen etwas von dieser Kultur multiplizieren und wollen das im Freiburger Land mal probieren. So, das ist ein weiterer Schritt, den wir hier haben. Wir haben die Lebensschule gehabt, wo wir verschiedenste, eben so grundlegende Themen miteinander angeschaut haben. Wir haben jetzt gerade mit einer neuen Lebensschule angefangen, wo wir uns mit dem Thema der Offenbarung auseinandersetzen wollen. Wir haben in einer vorderen Lebensschule schon mal die ganzen Endzeitfragen zusammen angeschaut, die natürlich miteinander eine enge Verbindung hat. Und da habe ich mir dann so überlegt, ja, was ist jetzt so das Predigtthema? So während der Zeit, wo wir da uns in der Lebensschule um die Offenbarung kümmern, kannst du nicht noch irgendein völlig anderes Thema anreissen, wo wieder ganz von einer anderen Schiene ist, ganz etwas anderes, denn irgendwo müsste das einen Zusammenhang haben oder müsste sich das ergänzen. Die Leute müssen ja können, ein Gesamtbild nachher haben von allem und ja lange um die Frage gerungen und auch gefragt, was soll das nächste Predigtthema sein? Letztes Jahr haben wir Familienwerte gehabt und Lobpreis haben wir lange gehabt. Das sind alles so fundamentale Themen. Und dann haben wir einmal am Mittwochabend, wir sind manchmal noch einfach bei der Gruppe Neckenberg auch noch dabei, weil wir die früher geleitet haben. Und unsere Kinder dort auch noch Kontakt haben mit anderen Kindern. Und das ist schon wertvoll, sind wir dort ab und zu auch noch dabei. Und da haben wir mal einen Abend gehabt, gell, Sarah? Kurz vor der Weihnachten, wo so eine Frage ist gekommen, was ist darum gegangen, ja, wie, was haben wir denn eigentlich für eine Autorität? Oder wie gehen wir denn um, wenn wir jetzt mit Leuten da in Kontakt kommen, die irgendwie schräg drauf sind? Was können wir da reinbeten? Oder was ist unser Auftrag? Und aus dieser Frage heraus hat sich ganz eine spannende, hitzige Diskussion entwickelt, die nachher nicht nur ein Zweiergespräch war, das zuerst war, so am Essenstisch, sondern wo plötzlich alle engagiert und interessiert zugelassen haben und mitdiskutiert haben. Und als ich an diesem Abend heimgegangen und dachte, yes, genau, das ist unser Thema. Das ist das Thema, das wir hier dran nehmen können und das super zur Offenbarung passt. Nämlich die ganze Frage, was heisst das, bevollmächtigt zu sein von Jesus? In Vollmacht unterwegs zu sein. Wie gehen wir um mit herausfordernden Arbeitskollegen, kranken Mitmenschen, Leuten, die wir das Gefühl haben, könnte es sein, dass da sogar dämonische Mächte am Werk sind? Das ist so schräg. Was denen immer alles passiert, an Krankheit, an Unfällen, an Missgeschick, das ist doch nicht normal. Und ich möchte einfach einen Text lesen, aus Markus 16, Vers 15 und folgende. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, kurz bevor er nachher sie verlässt. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese: In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen. Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zu Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mit folgenden Zeichen. Also das, was wir hier hören, das ist ein Auftrag, den Gott uns gibt, von Jesus, seinen Jüngern gegeben hat. Geht und erzählt die gute Nachricht. Evangelium ist ein lateinisches Wort. Euangelion, ein griechisches Wort, wo heisst die gute Nachricht. Und wie Jesus seinen Jüngern den Auftrag gibt, geht und erzählt die gute Nachricht allen Menschen. Wenn wir jetzt eben den Begriff Evangelium drin haben, dann haben wir immer so das Gefühl, jetzt müssen wir Gott evangelisieren, oder? Jetzt müssen wir die Leute irgendwie probieren zu bekehren. Das ist so die religiöse Art, wie man das so versteht oder verstanden hat. Jetzt müssen wir auf die los und denen von Jesus erzählen und sie möglichst zu einer Hingabe überschnurren. Aber das ist nicht das, was Jesus hier gesagt hat. Jesus hat gesagt, geht und macht die gute Nachricht bekannt. Was ist denn die gute Nachricht? Die gute Nachricht ist nämlich die: Gott liebt dich. Und Gott möchte eine Beziehung mit dir. Gott kennt dich. Gott hat dir die Sünde schon vergeben. Gott hat dich geheilt. Und die gestern den Film schauen, das Berner Heilige Geistkirche, oder nein, Französische war es, die haben das erlebt, wie das ist, oder? Da kommen, das sind so Typen, nur den Trailer sehen, ich weiß nicht, was der Inhalt ist, aber da kommen so Typen, das ist alles zu Bern aufgenommen, wenn ich richtig, oder in der Schweiz haben wir, nein, auch nicht, das ist ja nicht. Auf jeden Fall, die Szene, die ich gesehen habe, sind zu Bern aufgenommen. Dann sind dort so ein paar junge Typen, die rumhangen, und es kommt einfach einer auf sie zu und sagt, wo hat er irgendein Problem, irgendein Schmerz, irgendein Leiden, und dann sagt er ihm so, ah, Rücken wird so. Der andere sagt, ja, und dann beim Skifahren das Handgelenk irgendwie vertreibt, und es tut das weh, sind wie verrückt. Okay, können wir beten. Oh, schau, so, warum nicht? Hand aufgelegt, betet. Und zum Teil, also ich habe nicht alles mitgenommen, aber einfach ein Heilig erlebt. Oder das ist genau das. Autorität, Vollmacht im Namen von Jesus. Die Zeichen werden euch folgen. Ich möchte noch eine zweite Stelle lesen, wo ein bisschen etwas Ähnliches geht. Das ist Matthäus 10. Da heisst es ab Vers 1. Und Jesus rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Dann überspringen wir zwei Verse, weil da werden jetzt die Namen von allen Aposteln aufgezählt, die kennen wir ja hoffentlich, und dann geht es da ab Vers 5 weiter. Diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, geht nicht den Weg zu den Heiden, also zu den Völkern, zu den Nichtjuden, und zieht in keine Stadt der Samariter, das sind Halbjuden gewesen, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Geht aber und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister aus, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Und nachher kommt noch die Beschreibung, wie sie sollen gehen, dass sie nichts mitnehmen sollen, weder Geld noch Ersatzkleider und so, sondern sie sollen einfach allein im Namen von Jesus gehen. Hier ist interessant, da wird noch ein Punkt erwähnt, zusätzlich, neben den Dämonen, die sie sollen austreiben, Kranke, die sie sollen heilen. Wer hat es gemerkt? Ja, ich höre es so halblich. Weckt Tote auf, gehört auch noch dazu. He? Schon mal erlebt. Ja, die meisten von uns haben das vielleicht alles zusammen noch nie so selber erlebt. Dass du gebetet hast und der Tote ist aufgestanden, haben sehr wahrscheinlich die meisten noch nicht erlebt. Dass du gebetet hast und der Kranke ist heil geworden, das weiss ich, das weiss ich aus Bali erlebt. Aber ich weiss auch von ganz vielen, die für Kranke gebetet haben, und da ist nichts passiert, die sind nicht heil geworden. Und man hat da schon vielleicht Dämonen probiert zu binden und auszutreiben und so Sachen. Und die sind manchmal gegangen und manchmal schon nicht, hat man das Gefühl gehabt. Das ist noch nicht so durchgebrochen. Kennen wir das? Und genau um das geht es, oder? Die Frage von der Autorität, die Frage von der Vollmacht. Und interessant ist der Anfang von diesem Vers. Und er rief seine 12 Jünger zu sich. Dort fängt es an. Wenn wir meinen, Doris hat es gut gesehen, wir können jetzt einfach in Eigenregie irgendwo ein bisschen her und ein bisschen im Namen von Jesus irgendetwas ein bisschen rumfuchteln und es kommt dann schon gut. Wir haben solche Beispiele in der Apostelgeschichte, wo so Leute waren, die sind nicht einmal Nachfolger von Jesus gewesen. Die haben das irgendwie gesehen, ah, die Apostel im Namen von Jesus beten, werden die Kranken zu machen. Ja, ist doch cool. Und sie da beten im Namen von Jesus. Wusst ihr, was die Dämonen dann gesagt haben? Ja, Jesus, den kennen wir schon. Sogar der Paulus, den kennen wir auch. Aber seid ihr dir? Dafür sind die Dämonen aufsaulos und die haben Kleider verschrissen und sind geschlagen worden und sind knapp mit dem Leben davon gekommen. So kann es dir eben auch rauskommen. Jesus hat mal gesagt, nicht jeder, der mir zu mir sagt, Herr, Herr, tut wirklich das, was ich sage, ist mir, sondern die, die das machen, was ich ihnen auftrage. Also wir müssen da auch weise sein, wie handeln wir das, wie üben wir das. Und das Wichtigste, wie gesagt, Jesus ruft seine 12 Jünger zu sich. Das ist unsere Ausgangsposition, dass wir am Herz von Jesus sind. Und nachher ist es nicht unsere Macht, nicht unsere Gabe, nicht unsere Autorität, die zum Tragen kommt, sondern er heisst, und er gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Also die Macht ist gegeben. Eine Leihgabe sozusagen. Nicht etwas, was ich habe oder nicht habe, sondern sie ist verliehen. Und der Begriff Macht hier im griechischen Grundtext, der heisst Exousia. Und Exousia, das heisst, wenn man es wörtlich übersetzt, eben eine delegierte Macht. Sozusagen eine Vollmacht, könnte man auch sagen. Also es ist wie ein Chef, der seinen Mitarbeitern eine Vollmacht ausstellt. Und sagt so, jetzt kannst du mit dieser Vollmacht, kannst du in meinem Namen, in meinem Auftrag, kannst du jetzt das Geschäft abschließen. Da ist meine Unterschrift drauf. Das ist die Art von Macht. Und darum, jetzt verstehen wir plötzlich auch, oder nicht plötzlich, aber warum ist die Sohnschaft so wichtig? Nur aus dieser Sohnschaft raus können wir Vollmacht ausüben. Wenn wir verstehen, dass wir Botschafter von Gott sind, wenn wir verstehen, dass wir Repräsentanten sind von dem Vater, dass wir verstehen, dass wir Gesandte sind von seinem Haus und ihn repräsentieren und nicht uns selber. Und darum funktioniert das auch nicht. Doris hat das ganz richtig gesagt, wenn wir im Alleingang losgeht oder ohne geistliche Familie. Gott sucht nicht Helden. Gott sucht nicht. Ja, Gott sucht schon Helden. Aber er sucht keine Einzelkämpfer. Keine solchen Helden. Wisst ihr, in diesen Hollywood-Filmen sehen wir immer wieder die Einzelkämpfer-Helden. Oder? Das ist irgendeine weltweite Bedrohung. Und nachher kommt irgendwo der Held, der nachher durch seine Heldentat die ganze Welt rettet. Und wisst ihr, der Held, der die ganze Welt rettet, der ist nämlich schon gekommen. Und das ist Jesus Christus. Er ist schon gekommen als der Held, der die ganze Welt gerettet hat. Und wir müssen nicht mehr die Heldentat vollbringen, die er gemacht hat, als einer für alle. Das ist, hat er gemacht, ist er gewesen. Wir dürfen als gemeinschaftlicher Sohn, als Repräsentant vom Vater, als Lieb von Christus, wo Christus repräsentiert in dieser Welt, das Gleiche tun, was er gemacht hat, was er auf dieser Welt war. Johannes 12 heisst es, dir werden größere Werke tun als ich, hat Jesus gesagt. Mama,
das
sagt Jesus, dir werden größere Werke tun, als ich gemacht habe. Jesus hat doch Krankheiten, Tote auferweckt, Dämonen austrieben, der hat krasse Sachen gemacht. Und jetzt sagt er, dir werden Größeres tun als das. Das ist krass. Und da kommen wir dann in eine innere Spannung hinein. Wir haben es vorher erwähnt. Wo haben wir das schon erlebt? Wo haben wir es vielleicht probiert und es ist nicht gegangen? Wo sind wir wieder entmutigt worden, weil wir es schon manchmal probiert haben und es schon manchmal nicht funktioniert hat? Und hier möchte ich ansetzen, da möchte ich uns Mut machen und da möchte ich auch, dass wir uns in den nächsten Wochen und Monaten, wo wir uns dieser Frage vor Vollmacht annehmen, möchte ich, dass wir dem nachher studieren. Wie können wir auch als Liebe die Autorität in die Vollmacht hineinkommen? Und was ist unser Auftrag Wie sieht denn das nachher aus, wo wir jetzt auf dem Fundament aufbauen? Um das geht es nämlich nachher. Jetzt kommt etwas in das Sichtbare, das vorher sozusagen noch im Untergrund war. Und Netta von Südafrika hat das letztes Jahr gesagt, wo sie da war, im Vertrauten hat sie das gesagt, nicht hier vor der Gemeinde, hat sie gesagt, wisst ihr, das Fundament, das hat er jetzt gelegt. Jetzt könnt ihr aufbauen. Und versteht ihr, das ist auch für mich nicht ganz einfach. Wenn man jetzt 15 Jahre, 17 Jahre lang immer nur ein Fundament gelegt hat und eine expertische Fundamentlegung mittlerweile, oder vielleicht auch nicht Experte, aber einfach sich in dem auskennt. Und jetzt geht es weiter, jetzt muss man aufbauen. Und das ist auch für uns alle, glaube ich, als Gemeinde eine Herausforderung, ist ein neuer Zeitabschnitt, wo wir auch bewusst müssen bejahen und sagen, ja, wir wollen als Gemeinde jetzt in die neue Phase hineingehen, wir wollen aufbauen. Und etwas von diesem Aufbau habe ich schon erwähnt. Ich glaube, ein Teil davon ist, dass wir anderen noch helfen, Fundament zu bauen, dass wir nicht die Einzigen sind, die Fundament bauen. Weil Gott hat nicht nur eine Gemeinde, sondern ganz viele Gemeinden. Und all die Gemeinden müssen in seine Ordnungen hineinkommen. Das ist sehr eine schwierige Aufgabe, die wir nicht als Gemeinde müssen machen und können machen. Das muss Gott selber machen. Und das ist Gott auch am Tun, an seinem Leib, weltweit. Aber auch hier in der Region. Aber wir können helfen, wir können ein Zeugnis sein. Das Zweite, was wir auch schon gesehen haben, wir können das, was wir schon entdeckt haben, neu mit einem anderen weiterleben. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Teil ist auch eben Menschen, die den Gott noch nicht kennen, die Kraft noch nicht kennen, die frohe Botschaft noch nicht kennen, das aufmerksam zu machen. Das ist ein wichtiger Teil vom Aufbau. Und dann kommen all die Gaben und all die Vielfältigkeiten zum Tragen von Heilen, von Befreien, von Seelsorge, von Gebet, von Evangelisation, von Jüngerschaft, von Diakonie, das Dienen an unseren Mitmenschen in unserem natürlichen Umfeld. Seien das Nachbarn, seien das Arbeitskollegen, seien das Familienmitglieder, wo wir mutig werden, wo hier eben die frohe Botschaft zu erzählen, Zeugnis abzugeben darüber, wie Gott mit uns unterwegs ist. Das ist übrigens immer eine sehr effiziente Methode, weil du kommst schon nicht ins Diskutieren rein. Also nicht den Leuten irgendetwas Religiöses überstülpen, was sie jetzt glauben, sondern bezeugen, was ist der Gott für mich? Was bedeutet für mich das im Alltag, wenn ich weiss, ich habe eine freundschaftliche Beziehung zu Gott, dem Vater? Das ist interessant. Und ob wir es glauben oder nicht, die Leute sind viel, viel offener als wir meinen. In den letzten 20 Jahren hat unsere Gesellschaft eine gewaltige Transformation erlebt, die die meisten Christen nicht bekommen haben. Weil sie immer noch in den alten Denkmustern der 90er Jahre leben, wo es heisst, die Evangelisation ist vorbei und Härtenboden und eben Atheismus, der zunimmt und es wird alles noch mal schlimmer. Es ist natürlich auch durch die falschen Endzeitlehren noch unterstützt worden. Und jetzt ist ein Volk da, vor allem die jungen Leute, die sehr, sehr offen sind. Wir haben vor ein paar Jahren sind wir mit ein paar von der Gemeinde hier den EE-Kurs machen, Evangelisation Explosiv hat es dann geheissen. Heute heisst es, glaube ich, Equip, irgendetwas, ich glaube. Auf jeden Fall sind wir auf die Straße gegangen, geschult worden, auf die Straße gegangen und den Leuten gezielt Fragen gestellt. Wo es darum geht, herauszufinden, ob sie offen sind für den Glauben oder nicht. So Fragen wie zum Beispiel, glaubst du, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? So, das sind noch für Fragen gewesen, ich weiß es gar nicht mehr. Da ist alles dabei gewesen, dann ist es schon ein bisschen lange her. Auf jeden Fall einfach so Fragen, die man den Leuten stellt, 5 Fragen waren es, glaube ich. Und dann zu merken, wie reagieren jetzt die Leute auf das? Was geben die für Antworten? Und das war hochinteressant zu merken, wie hungrig, geistlich hungrig die Leute waren. Und das Letzte, was die Leute suchen, ist irgendeine Religion, ist irgendein religiöses System. Was die Leute suchen, sind echte, authentische Menschen, die ihre Spiritualität, ihre christliche Spiritualität authentisch leben und die sich auf echte Beziehungen und Freundschaften einlassen. Und wo man sich nicht als Missionsopfer vorkommt. Wo sie dann das Gefühl haben, ja, die können nur Kaffee trinken, die können nur fragen, wie es geht, weil sie dann zum nächsten Mal nachher mit dem Flyer von der Evangelisation in der Hand anstehen, weil sie wieder nach Leben live mit schleppen und sonst irgendeinen Anlass. Da fühlen sich Leute missbraucht. Und da muss man wachsam sein. Zwecklose Freundschaften mit Leuten pflegen, die Jesus noch nicht kennen. Natürlich haben wir die Erwartung und die Hoffnung und den Glauben, dass durch unser Leben etwas vom Licht vom Evangelium in die Leben hineinleuchtet. Aber nicht mit einer Erwartung, die Druck ausübt oder wo die Leute merken, ich werde da missioniert. Das ist etwas, was der Schweizer am meisten hasst. Wenn er das Gefühl hat, er wird missioniert. So das Gefühl, ich werde manipuliert, heisst das nämlich, ich werde zu etwas gedrängt, das ich eigentlich gar nicht will. Und versteht ihr, das hat Jesus nie gemacht. Nie. Jesus hat übrigens auch nie zu der sogenannten Bekehrung aufgerufen, wie wir das so evangelikal verstehen, im Sinne von einer Lebensübergabe. Habe ich im ganzen Neuen Testament nicht ein einziges Mal gelesen, so etwas. Aber wir machen das und haben das Gefühl, wenn jemand das Gebet hat nachgebetet und richtig hat aufgesagt, der ist er nachher von Neuem geboren und ist jetzt ein Kind von Gott geworden. Und das ist eine ganz gewaltige Verengung von einer Wahrheit. Das ist nicht schlecht, so ein Übergabegebet auch mal zu sprechen. Dass es einen Punkt gibt im Leben, wo mal jemand Farbe bekennt und sagt, jawohl, ich will zu dem Jesus gehören. Ich gebe es mein Leben in seine Autorität, in seine. Aber das ist schon gut, wenn man das auch mal macht. Aber das, wir haben das manchmal fast so auf eine magische Art gemacht, wenn das jemand richtig hat aufgesagt, das Versli. Da hat man sich gefreut und hat man gesagt, und jetzt bist du ein Christ, jetzt musst du die Bibel lesen und jetzt musst du beten und jetzt musst du in die Gemeinde kommen und dann ist alles wunderbar. Und die Leute haben es gemacht, die haben es geglaubt. Ja, dann haben sie irgendwann gemerkt, das ist aber irgendwie ist nicht alles wunderbar. Ich habe meine Knörze immer noch. Ich habe meine Sucht immer noch. Ich habe meine sündhaften Neigungen immer noch. Ja? Und dann kommt die Frustration und dann gehen sie wieder. Christentum habe ich auch gesehen. Freikirchliches Christentum habe ich auch gesehen. Kennen wir, das ist nichts für mich. Das ist nicht nur schade. Das ist eine Katastrophe. Und hier sind wir herausgefordert, echt zu sein und die Autorität, die uns Jesus gegeben hat, auf eine weise, umsichtige, liebevolle und echte Art einzusetzen. Ich glaube, das reicht für heute.